Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Worum geht's heute? Heute geht's um die Hattie-Studie. Ich glaube, ich habe schon mal darüber berichtet, also vielleicht derjenige, der den John Hattie noch nicht auf dem Schirm hat. Es ist ein Neuseeländer, der ein Bildungsforscher ist. Und dieser Bildungsforscher hat also zum Beispiel 2009 seine erste Studie rausgebracht, warum Lernen funktioniert oder warum Lernen in Schulen manchmal nicht funktioniert. Da hat er so eine Art Ranking-Tabelle aufgestellt und hat dann also 138 Einflussfaktoren aufgelistet, was denn so besonders ist bei dem beim Lernen und was vielleicht sogar das Lernen verhindert. Und die hat ganz schön für Furore gesorgt, diese Liste, weil der Hattie ist tatsächlich sehr anerkannt. Er hat unfassbar viele Studien dazu zusammengefasst. Also das ging weltweit. Also ich habe ja gesagt, er kommt aus Neuseeland, hat aber zum Beispiel angefangen, in Australien erstmal zu forschen. Und dann ist er dann in andere Länder, in andere Kontinente gegangen und hat sich dann also sozusagen alles zusammengetragen und dann sagt, okay, wann ist denn das Lernen besonders effektiv und effizient und wann funktioniert es nicht? So, und er ist jetzt also dabei, also eine neue Studie, also insgesamt jetzt 357 Einflussfaktoren und sie hat kein Ranking mehr. Und zwar deswegen, wurde ja interviewt, das Schulportal von der Robert-Bosch-Stiftung, genau. Und die hat den interviewt, nachdem er hier in Deutschland auch das Bildungssystem etwas unter die Lupe genommen hat. Du ahnst es, er war nicht besonders begeistert davon. Ja, klar, weil ja hier auch viele Sachen nicht so gut funktionieren. Unter anderem hat er gesagt, dass Deutschland eigentlich undemokratisch ist in Sachen Bildung, weil auch wenn man die Schulform wechseln kann in bestimmten Sachen, dadurch, dass also Kinder aber nicht mit dem Gymnasiallehrplan in Berührung kommen, in einer bestimmten, also jahrelang nicht in Berührung kommen, dann ist es fast unmöglich, die Lücken wieder zu schließen. Gucken wir doch aber mal, wir interessieren uns natürlich erstmal, warum funktioniert Lernen oder wo ist das seine Sache, also besonders. Also eins von den wichtigen Erkenntnissen war die Lehrerpersönlichkeit. Also wenn ich jemanden habe, der richtig gut, oder der, sagen wir mal, Kinder begeistern kann, dann ist das 1000-mal mehr wert als die beste technische Ausstattung einer Schule, als wenn ich sage, okay, ja, bitteschön, ich habe jetzt hier nur noch Smartboards, ich habe nur noch, jedes Kind hat ein Tablet, jeder hat das und so weiter. Dieser Einflussfaktor der Technik ist in seinen Augen gar nicht so dramatisch. Was hat aber unser Bildungssystem gemacht, also unsere Kultusministerkonferenz, die haben also beschlossen, Achtung, wir brauchen Geld. Und dann wurde jetzt ausnahmslos Geld in diesen technischen Sektor gesteckt, was natürlich auch noch dazu führte, dass dann die Lehrer dazu auch noch ausgebildet werden mussten oder immer noch ausgebildet werden und zum Beispiel auch jede Schule natürlich einen Internetanschluss hat und so weiter, einen guten Internetanschluss und. Also sicherlich spielt das eine Rolle und es ist zum Vorteil, wenn man also dann besser zu Informationen kommt, aber es ist wirklich tatsächlich nicht so die dramatisch wichtige Sache. So, Unter anderem, also diese Lehrerpersönlichkeit, dieses Lernen mit Begeisterung, das, was wir uns ja in der Akademie für Lernmethoden auf die Fahne geschrieben haben. Ich habe jetzt am Wochenende wieder ein Seminar gehabt mit dem Thema Lernen mit Begeisterung und im Großen und Ganzen ist es wieder ziemlich gut gelungen, dass die Kinder, die zu uns gekommen sind, also jetzt etwas an die Hand bekommen und vor allen Dingen erlebt haben, wie schön Lernen sein kann. Indem sie gemerkt haben, wow, ich kann ja viel mehr, als ich mir selber zugetraut habe. Und vor allen Dingen, das hat Spaß gemacht. Natürlich haben wir gespielt, wir haben gerätselt, wir haben geknobelt, wir haben uns gegenseitig ausgetauscht. Zum Beispiel die Selbsteinschätzung spielt bei Hetty eine ganz große Rolle. Dieses Mikro-Teaching, also dass man auch mal einzeln auf jemanden eingeht. Also in dem Fall ist es ganz, ganz wichtig, zum Beispiel die Lernatmosphäre. Also solche Sachen, die waren für ihn sehr wichtig. Nun aber hat er eine neue Studie rausgegeben und da ist jetzt gar kein Ranking mehr dabei. Und jetzt hat man gefragt, sag mal, warum machst du denn jetzt kein Ranking mehr? Er sagt, naja, weil es tatsächlich Ärger gab. Weil viele, die gesagt haben, okay, der Fetti hat gesagt, das und das hat ja relativ niedrige Effektstärke, also können wir das weglassen, zum Beispiel Hausaufgaben. Oder wir können, das mit dem Fachwissen, das kann man ja auch irgendwo unter die, naja, sagen wir mal, Kompetenzen ist viel wichtiger und so weiter. Und Fachwissen ist unter Ferner liefen zum Beispiel. Es ist im Prinzip fehlinterpretiert worden. Und darüber hat er sich natürlich geärgert, teilweise sogar erschrocken. Und er sagt, Mensch, die interpretieren das, jeder interpretiert meine Erkenntnisse vollkommen anders. Und deswegen ist es gar nicht so gut, dass ich da so eine Art Ranking habe. Natürlich ist es schön, wenn man so einen Kompass hat und sagt, guck mal hier, das ist besonders wichtig und das ist nicht ganz so wichtig. Das, die Folge davon war, dass viele Sachen weggelassen worden sind. Also zum Beispiel, jetzt habe ich ja eine App entwickelt. Was wollt ihr denn jetzt noch? Jetzt haben wir sozusagen alles gemacht, zum Beispiel, um modern zu unterrichten. Und jetzt kommst du schon wieder und sagst, das war gar nicht so viel nötig. Na, was machen wir denn so? Vielleicht machen wir es doch gar nicht mehr. So, und er selber hat also gesagt, als ich meine Studie zum ersten Mal veröffentlichte, habe ich eine Rangliste der wirksamen Interventionen erstellt. Seit etwa 8 Jahren verwende ich sie aber gar nicht mehr. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie nennen. Natürlich möchte ich, dass Lehrkräfte evidenzbasierte und erfolgsversprechende Interventionen wählen. Aber es kommt darauf an, wie Sie diese umsetzen. Nehmen Sie etwa die Methode Lernen durch Lehren, die eine sehr hohe Effektstärke hat. Also zum Beispiel das, was wir machen, wir bieten ja den Schülercoach an. Das heißt also, wir bilden erstmal Schüler aus, dass sie wunderbar und sehr effizient mit Spaß und so weiter lernen können, sehr kompetent vor allen Dingen. Sie selbst. Und dann kommt der nächste Schritt. Wie setzen Sie es jetzt in der Schule um? Also gibt es einen Ansprechpartner in der Schule, der sie dann auch so betreut, der sie mitnimmt, der ihnen aber auch hilft, wenn es mal nicht ganz so klappt. So, und er hat gesagt zum Beispiel, also Lernen durch Lehren ist doch eigentlich eine tolle Sache, hat eine hohe Effektstärke. Wenn sie aber schlecht umgesetzt wird, gibt es gar keinen Effekt. Er bereut es nicht, dass diese Rangliste mal erstellt worden ist, aber weil sie viel Aufmerksamkeit erregt hat und die Leute angefangen haben, über diese Themen zu sprechen, ist das ja toll, aber sie haben oft die Nuancen übersehen. Ja, und deswegen zum Beispiel die Sache mit den geringen Effektstärken, sagt, okay, naja, hatte zum Schluss auch gesagt, naja, Hausaufgaben sind jetzt nicht so dramatisch und so weiter. Jetzt, was war die Folge davon? Nun, man hat in Hausaufgaben, also die danach gerichtet, und gesagt, Mensch, Hausaufgaben sind gar nicht mehr so wichtig, lass uns die abschaffen. Was aber überhaupt nicht gut ist, das war da. Nein, natürlich sind für ihn Hausaufgaben auch wichtig. Nur die Frage ist, wann die Hausaufgaben aufgegeben werden und in welcher Schulform. Also zum Beispiel in der Grundschule ist es natürlich die Frage, ob es so sinnvoll ist, weil da sehr viel die Eltern mit dabei sind. Und manchmal geben dann die Eltern die Hausaufgaben ab, nicht? So, der alte Witz, wo sagt, und wie war die Schule? Ja, Papa, du hast eine 3 gekriegt im Aufsatz. So, also, das ist dann schon wieder negativ, nicht? Also, und andererseits braucht man in der Sekundarstufe zum Beispiel die Hausaufgaben, um das Gelernte zu festigen oder in neue Dinge anzuwenden oder so. Ne? Also, Hausaufgaben per se sind eben nicht falsch. Die Frage ist nur, man sollte sie überdenken, wie man das macht. So. Und zum Beispiel auch die Frage Technologie. Also ist jetzt die Technologie das Nonplusultra? Oder auch hier wieder die Art und Weise, wie dann Lehrer auch im Infounterricht vorgehen, kann auch alte Strukturen beinhalten, ja, dass man sagt, okay, die machen es ja doch wieder so. Also die lassen sich nicht ertasten oder rauskriegen, wie kriegen wir dieses Problem gelöst. Er bleibt dabei, dass man ja sagt, also problembasiertes Lernen, forschendes Lernen, entdeckendes Lernen, das ist super, aber auch hier wieder wichtig, nicht zu früh. Weil wenn ich kein Wissen habe, wenn ich kein Grundlagenwissen habe, keine Grundlagen, Kompetenzen, dann ist das ziemlich schwierig, dann kommt dabei nichts raus, dann kommt nur Gefasel raus und dann kann es sogar zu einer regelrechten Katastrophe werden. Also man will eigentlich dieses forschende Lernen und so weiter, nicht? Das ist schon toll, aber nicht zu früh, zum richtigen Zeitpunkt. Also es gibt für jeden Zeitpunkt, man sagt, okay, dann jetzt, ich glaube, jetzt kann ich das machen. Und sie müssen also zum Beispiel gelernt haben, Fragen zu stellen. Bestes Beispiel, ja, wir machen ja auch immer in unserer Akademie so eine Rätselrunden und dann nehmen jetzt immer mehr auch Jugendliche teil und Kinder. Man sagt, okay, ich stelle ja dann Rätsel und man darf immer nur so fragen, dass ich also mit Ja oder Nein antworte. Das Handicap oder die Herausforderung ist, dass ich also nur 14 Neins zulasse. Das heißt also, die Raterunde muss sich absprechen. Und bevor sie mir die Frage stellt, ansonsten ist ja eventuell diese 14 Fragen, also 14 Neins vor allen Dingen erreicht. Und muss man das auch lernen. Zu Anfang fällt es den Kindern schwer, fällt es auch Erwachsenen schwer, aber mittlerweile muss ich mich ganz schön anstrengen, weil meine Raterunde schon alte Hasen sind mittlerweile. Die wissen ganz genau, wie die mich ausquetschen können und am Ende brauchen die vielleicht nur 2 Neins. Wenn es dann wirklich gar nicht anders geht, dann sagt man, naja, okay, dann muss ich jetzt das fragen. Wenn man Pech hat, 50% Trefferquote und genau da ist es mal ein Nein und dann ist es so. Aber sie kommen fast nie an die 14 Neins ran, weil sie das trainiert haben. Und genauso kann man entsprechend auch sagen, okay, was brauche ich denn zum Beispiel, wenn ich mit der KI zu tun kriege? Ist ja die Frage, nicht? Also was mache ich jetzt mit der KI? Ist das gut oder ist das schlecht? Soll ich das mit einbauen? Ich bin mir selber noch ein bisschen unsicher. Ja, Fragen stellen. Und zwar lernen, die richtigen Fragen zu stellen und überprüfen, was die KI antwortet. Und das wiederum sind unsere Schüler auch noch nicht gewöhnt. Das liegt ja, im Moment ist die Qualitätskontrolle in Händen der Lehrer. Nicht? Also in fast allen Klassenzimmern in der Welt liegt die Qualitätskontrolle, also die Frage, ob eine Aussage richtig oder gut genug ist, in den Händen der Lehrkraft. Aber Schüler und Schülerinnen müssen lernen, selbst die Antworten der künstlichen Intelligenz zu überprüfen. Das ist nicht so schwer, aber ist nicht so leicht, klar. Das heißt also, die Kompetenzen, die für die erfolgreiche Nutzung von KI erforderlich sind, wie zum Beispiel Urteilsvermögen, ist etwas, was wir den Schülern erstmal vermitteln sollen und müssen. So, das heißt also auch mit anderen Worten, also der Bildungsforscher hat jetzt also keine Ranking-Tabelle mehr erstellt. Er hat lediglich die Einflussfaktoren aufgelistet und hat natürlich wieder eine neue Herangehensweise empfohlen, gerade zum Beispiel mit der Kompetenz für die gegenüber der KI. Das ist nun mal was Neues. Das wird nicht mehr weggehen. Wir können nicht sagen, nein, die gibt's halt nicht und in der Schule hat es noch nichts zu suchen. Er hat aber zum Beispiel auch in Deutschland, er sagt, Studien zeigen, dass sich Schülerinnen und Schüler in Deutschland in etwa 30% der Unterrichtszeit langweilen. Das ist doch schrecklich. Also, weil der Lehrplan entsprechend aufgebläht ist, Dinge nicht klar gemacht werden, warum das gut ist. Und wenn jemand sich langweilt, dann ist das auf keinen Fall ein motivierender Lernprozess, sondern da driftet man weg mit den Gedanken und dann macht man irgendwelchen Blödsinn und hat auch gar keine Lust, zur Schule zu gehen. Aus meiner Sicht ist immer die erste Frage, das habe ich auch in meinen Episoden immer mal wieder erwähnt, zu klären, die Frage, warum soll ich das lernen? Und der Lehrer, der jemanden unterrichtet, der sollte sich genau diese Frage auch stellen. Warum soll mein Schüler genau das lernen? Oder wie, in Anführungsstrichen, verkaufe ich ihm diesen Lernstoff? Wenn ich mir da keine Gedanken mache, dann werde ich sagen, warum? Wenn der Schüler das mal fragt, warum soll ich das lernen? Weil es im Lehrplan steht. Super. Das ist natürlich die schrecklichste Antwort. Die wird von einem Schüler niemals akzeptiert. Niemals. Wenn ich aber zum Beispiel sagen würde, nun stell dir mal vor, also dein Wissensnetz muss immer enger werden. Ich habe ja so ein Wissensmodell, da lasse ich dann mal so kleine Kugeln reinfallen. Manche haben kleine Widerhaken, manche haben zwei Widerhaken, manche haben drei Widerhaken. Und dann gucken wir doch mal, was hängen bleibt, nicht? Also die fallen dann in so eine Art Kaninchendrahtgitter. So. Und dann sehen wir, ah, guck mal hier, da, die bleiben hängen. Es ist die Frage, warum? Ah, guck mal hier wart ihr neugierig. Hier habt ihr was wissen wollen. Hier haben wir einen Effekt gesehen. Hier haben wir was experimentiert. Hier haben wir Wissen unbedingt kriegen wollen und demzufolge haben wir irgendwo nachgeschlagen. Genau das. Deswegen haben wir uns das gemerkt. So, und wenn ich das habe, ich sage, warum? Warum willst du denn die Prüfung schaffen? Naja, weil ich dann den und den Beruf erlernen kann. Prima, dann hast du dein Motiv. Warum willst du das Gedicht lernen? Na, weil ich eine Eins haben will. Sagt, okay, eine Eins ist schon ein kleines Ziel, aber nur ein kleines Ziel. Was nützt dir denn diese Eins? Also, ist doch schön, wenn du das Gedicht kannst. Brauchst du eigentlich gar keine Bewertung. Doch, ich möchte so ein Feedback haben. Oder vielleicht sagt er, ich möchte mal gucken, wie lange oder wie viel ich mir merken kann. Vielleicht habe ich mir zuerst ein Gedicht maximal merken können mit 2 Strophen und jetzt lerne ich mir ein Gedicht mit 5 Strophen. Er sagt, besser wäre noch, wenn der Lehrer dann sagen würde, übrigens, mit diesem Gedicht kriegt ihr ein Gefühl für unsere Sprache. Wir hören mal rein, welche Sprachmelodie ist in diesem Gedicht drin. Also zum Beispiel das mit Rilke und dem Panther zum Beispiel. Seht ihr diesen Panther? Und jetzt versuchen wir mal, dieses Gedicht nicht einfach nur auswendig zu lernen, sondern zu kreieren, also da was eine Stimmung reinzubringen. Und dieses Gedicht zum Beispiel ist dafür wunderbar geeignet. Oder guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Geschichtssequenz mit euch durchgehe, dann verstehen wir vielleicht auch, warum sich die Menschheit so entwickelt hat, wie sie jetzt ist. Vielleicht können wir dann auch in die Zukunft gucken und sagen, Mensch, das wäre doch toll, wenn ich weiß, guck mal, wenn jemand so etwas macht, dann wird wahrscheinlich das in der heutigen Zeit ähnliche Auswirkungen haben, wenn wir das nochmal wiederholen. Also Geschichte wiederholt sich ja auch immer wieder, sagt man ja auch, nicht? Und ist die Frage, was lernen wir daraus? Und wenn wir nichts daraus lernen, dann sind wir verdammt dazu, die gleichen Fehler wie unsere Vorfahren zu machen. Manchmal hat man ja das Gefühl, es ist so. Okay, also, John Hattie, das wollte ich heute auf jeden Fall mit in die Runde werfen. Also, er hat die Studie, sollte man auf jeden Fall sich mal angucken, also viel, viel mehr noch rausgekriegt. Immerhin sind 2100 Meta-Analysen da drinnen. Sein Buch heißt Visible Learning, also Lernen sichtbar machen. Ja? Der Bildungsforscher ist ein toller Typ und hat sich wirklich über Jahrzehnte jetzt über diese Situation Gedanken gemacht. Was mich freut, ist, dass wir offensichtlich absolut auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube auch, dass wir wirklich vieles von seinem Ranking tatsächlich auch richtig interpretieren, dass wir also vieles davon auch berücksichtigen und in unserer Akademie Dinge anbieten, die neugierig machen, die ein Feedback geben, diese Ball-im-Tor-Effekt haben, zum Beispiel mit Spitolino, oder die Dinge visualisieren, die nachdenken lassen, die also einfach das Lernen zur Freude machen können. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft für uns. Also wir werden weiterhin Schülercoaches ausbilden. Selbst vielleicht noch zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Also vorgestern hatte ich ja den ersten Tag des Seminars, wo die Kinder dann noch eine ganze Menge Lernmethoden von uns bekommen haben, unter anderem auch Mindmapping. Und ist klar gewesen, also so gegen 15 Uhr machen wir Feierabend. Und kurz bevor der Feierabend war und sie wirklich 6 Stunden lang intensiv gearbeitet hatten, also natürlich auch spielerisch und abwechslungsreich und mit Bewegung kombiniert, und dass sie also wirklich ihre Freude hatten, aber man merkte schon, zum Schluss geht's dann langsam. Es war Zeit, dass wir aufgehört haben. Und dann sagte ich so, und außerdem gibt's heute noch Hausaufgaben. Oh, wie Hausaufgaben? Also dachte natürlich, jetzt ist schon Schluss. So, dann habe ich Ihnen eine Hausaufgabe gesagt. Jeder von euch, also es macht gar keinen Sinn, wenn ich euch theoretisch sage, wie ein Mindmap gezeichnet wird. Natürlich müsst ihr eins machen. Also erstellt ein Mindmap zu einem Thema eurer Wahl. Oh, das war also, welches Thema soll ich denn nehmen? Sagt, ist mir vollkommen egal. Könnte ein Hobby sein, könnte über euch sein, irgendwie was anderes. Also, aber ich möchte, dass ihr ein Mindmap heute Abend noch schreibt oder zeichnet, und morgen stellt er das dann vor. Und jetzt die Frage, wie viel haben es denn wirklich gemacht? Alle. Obwohl ich tatsächlich einige Kinder dachte, na, mal sehen, ob die heute Abend wirklich sich nochmal ransetzen und die Eltern da vielleicht noch ein bisschen Stress haben und so weiter. Und diejenigen, also alle hatten dieses Mindmap dabei, haben dann auch frei darüber gesprochen, was ist ihnen schwer gefallen, was ihnen leicht gefallen. Aber interessant war, jeder durfte ja sein Thema vorstellen. Und zum Beispiel ein Junge, der sonst mit dem Lernen also überhaupt nicht groß was am Hut hat, hat vorgestellt seine Lieblingssportart Basketball. Und dann hat er also dort gezeigt, okay. Ein Mädchen, was auch nicht so mit Mindmap so groß umgehen konnte, hat gesagt, ich habe ein Mindmap gemacht über Voltigieren, weil ich gerne voltigiere. Selbst die Erwachsenen haben also ihre Mindmaps gemacht, und sie sollten ja auch Vorbild sein. Und jeder hatte irgendwie seins gemacht. Und jeder hat sich mit seinem Mindmap tatsächlich identifiziert. Und das ist ein Hausaufgabeneffekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ich hätte gesagt, jetzt habt ihr genug gelernt, ja, Hausaufgaben gibt es bei mir natürlich nicht. Nee, ich habe es gemacht und alle haben es tatsächlich umgesetzt. Und es hat mich natürlich sehr gefreut. Also, sie haben es angewendet, was sie bei mir theoretisch gelernt haben, und waren am Ende sogar stolz darauf. Natürlich haben wir auch Rätsel gemacht, und diese Rätsel, bei denen mussten sie Fragen stellen. Sie haben sich gegenseitig unterstützt. Ich hatte nämlich auch 2 Schülercoaches dabei, die dann andere anleiten mussten. Da konnte ich dann auch noch mal ein bisschen eingreifen. Wir hatten ein paar Trainer dabei, die konnte ich auch noch mal ein bisschen anleiten, dass man sagt, guck mal hier, das und das macht, erklär es mal so und so weiter. Das sind ja immer Feedbacks, die dann direkt kommen. Das ist dann so eine Art Mikro-Coaching. Und und zum Schluss gibt es eine Selbsteinschätzung. Und im Prinzip sind alle diese wichtigsten Sachen, natürlich überhaupt nicht alle, nicht mal ansatzweise alle von dem Hetty umgesetzt worden, darum geht es auch überhaupt gar nicht. Aber Lernen durch Lehren hatte eine sehr hohe Effektstärke auch an diesem Wochenende. Also, wenn du mal in diese Richtung auch denkst, Vielleicht schreibst du ja mal einen Kommentar da rein. Guck auf unsere Internetseite, guck in unseren Online-Shop mindmaps-shop.de. Also wenn es da zum Beispiel darum geht, Wissen anzueignen, sich Wissen anzueignen, um nachher kompetent Fragen stellen zu können und so weiter, da geht es mit keiner anderen Form schneller als zum Beispiel mit unseren Mindmaps. Also wenn es darum geht, möglichst zu schnell sein Allgemeinwissen aufzubauen, dann sind Mindmaps genial geeignet. Warum? Weil ich innerhalb von 5 Minuten ungefähr über 100 Fakten in den Kopf bekomme, und zwar dauerhaft. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unserem großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de, oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree, in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.